meinungsbildenden Zeitschrift, die mit der geistlichen Gemeindeerneuerung der evangelischen Kirche, mit dem Wohlwollen des BFP und mit vielen anderen Unterstützern entsteht. Und wie ich meine, ist eine sehr gute Zeitschrift. Wir brauchen logischerweise mehr Abonnenten. Wir haben viel zu wenig davon. Aber zum Beispiel habe ich hier einen Artikel geschrieben über die augenblickliche Situation aus journalistischer Distanz über die USA und Europa, über Bush-Amerika und Clinton-Amerika. Und da habe ich Zuschriften gekriegt. Heftig, heftig, heftig. Da sieht man, wie in Deutschland Amerika gesehen wird. Aber dies ist ein Artikel, denke ich, da kann man sich, wenn man ihn genau liest, sieht man, dass eine journalistische Distanz da ist und einfach die beiden Kontinente Europa und USA in ihrer Unterschiedlichkeit ein bisschen beleuchtet, nicht mehr und nicht weniger. Aber was da an frommen Anregungen und auch an frommer Arroganz mir entgegengebracht wurde über diesen Artikel, das ist märchenhaft. Wenn du Lust hast, lies ihn halt, die Zeitschrift ist da hinten zu erwerben. Das wollte ich einfach ganz schnell sagen. Also man kann sich wirklich eine Meinung bilden über unterschiedlichste Themen. Es ist ein volles Heft. Lasst uns zurückgehen zu unserem Thema. Das, was wir andenken hier heute Nachmittag, hat sehr viel, und eben beim Kaffeetrinken haben wir das nochmal besprochen mit ein paar Leuten, auch mit dem Frieden mit unserer Herkunft. Wir reden von unserem leiblichen Vater die ganze Zeit. Aber es geht sehr viel weiter. Es ist nicht nur der Vater, der unser Leben prägt, sondern es ist die gesamte Herkunftsfamilie, unsere Herkunftsfamilie. Und die Bibel sagt, dass an vielen Stellen die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern, vier Generationen sind entscheidend an dem Prägen, oder drei Generationen vor uns prägen uns entscheidend mit. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns als Männer nicht über unsere Väter, nicht über unsere Großväter und nicht über unsere Urgroßeltern stellen, sondern dass wir sagen, okay, sie sind genauso Produkte ihrer Umwelt gewesen, wie wir Produkte unserer Umwelt sind. Und sie haben möglicherweise das Beste versucht aus dem, was sie konnten. Einige unserer Väter waren auch von Vaterlosigkeit ihrerseits geprägt und haben mit den gleichen Defiziten zu kämpfen gehabt und niemand hat ihnen geholfen. Und sie haben das weitergegeben. Und wir selber wissen, ja, ich kenne einen jungen Mann, der ist von seinem alkoholabhängigen Vater so verprügelt worden und aus dem Fenster geschmissen worden. Und ganz schlimme Dinge hat er mitgemacht. Und er hat gesagt, ich will alles, nur nie Alkoholiker werden. Was ist er geworden? Alkoholiker. So, wir wissen alle, ja, wie der Vater, so der Sohn im Letzten. Wir können nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, wir wissen, dass wir haben geistliche Möglichkeiten, in Jesus uns loszulösen von den Sünden unserer Vorfahren, aber wir dürfen uns nicht über sie stellen. Sie sind keinen Deut schlechter oder besser als wir, sondern wir haben sie, das heißt es auch in der Bibel ganz deutlich, wir haben sie zu ehren. Sie sind unsere Herkunftsfamilie mit all ihren starken und guten und all ihren schwachen Seiten. Bleiben sie unsere Herkunftsfamilie. Also ist für uns wichtig, dass wir uns mit ihnen versöhnen, mit der gesamten Herkunft. Dass wir sagen, Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Familie zur Welt gekommen sind und dass wir in dieser Familie uns entwickeln konnten. Manchmal nicht so gut, manchmal etwas besser. Wir danken dir für die guten und schlechten Seiten, aber wir danken dir vor allen Dingen, dass wir dich kennen. Das ist es. Und dass du immer bei uns warst, von allem Anfang an. So, das ist ein wichtiges Ding. Es genügt nicht, dass wir sagen, ich vergebe meinem Vater, ich vergebe meinem Vater, ich vergebe meinem Vater. Und auch wenn ich das dreimal mit Inbrunst sage, dann ist es noch nicht passiert. Sondern dieser Versöhnungsprozess, denken wir wieder an Jakob. Jakob brauchte 40 Jahre. 20 Jahre war er bei seinem Onkel Laban, dann ging er zurück, er spürte, ich muss zurück zu meinem Vaterhaus. Und er ging über den Jabbok, wo er Gott traf, er ging an Esau zu, vor dem er sich fürchtete, versöhnte sich mit ihm und langsam dann ging er nach Beersheba zurück zu seiner Family und dort versöhnte er sich mit seiner Family. Und letztlich begrub er dann zusammen mit seinem Bruder Esau den Vater Isaak. Also da war die Versöhnung vollzogen. Aber diese Herkunftsfamilie ist für uns so prägend und so wichtig, dass wir gar nicht anders können, als uns, wenn wir denn in diesem Sinne frei werden wollen, unsere Identität zu finden, dann gehört dies als wichtiger Bestandteil dazu. Und das ist etwas, was wir tun können. Das ist unser Anteil. Ansonsten dürfen wir sehr mit Jesus rechnen. In dem Maße, wie wir, aber da sprechen wir nachher noch genauer drüber, ihn und Vater Gott im Himmel erleben, kennenlernen und vertrauen lernen, unsere Liebe auf Jesus konzentrieren, denn das will der Vater. In dem Maße werden wir auch Freiheit spüren von und erfahren von allen Dingen, die uns klein, mickrig, unmännlich, halbherzig oder unser Bewusstsein nicht füllen mit den Realitäten, die eigentlich in Jesus zu uns gekommen sind. So, dass wir sehen, hier sind wir. Wir haben uns hier auch mit Sohnschaft und Vaterschaft beschäftigt. Der Friede mit Gott ist nicht etwas, was wir in einer Teilaspekt lösen können, sondern wir müssen in unserer Sehnsucht mit diesem einzigartigen Gott, der in Jesus Christus zu uns gekommen ist, den Vater mit einbeziehen. Es geht nicht anders. Dieses Modell hat Jesus uns auf jeder Seite des Neuen Testaments präsentiert. Und nun kommt es darauf an, dass wir auch Frieden eben mit uns selber finden. Und dazu ist ein ganz wichtiger Punkt, wie gehen wir mit der Kraft, die Gott uns gegeben hat und die hier uns viel Spaß machen kann, wenn wir sie dann richtig nutzen und wenn wir sie richtig einordnen, oder viel Verdruss bringen kann, wenn wir uns auf Abwägen in diesem Bereich befinden. Und das ist heute offensichtlich nicht nur keine Seltenheit, sondern es ist etwas, was sich ausbreitet. Und auch hier möchte ich noch einmal um die Genehmigung bitten, hier sehr frei auch reden zu dürfen und vor allen Dingen über ein Thema reden dürfen, von dem heute die Researcher, Leute, die sich darum bemühen, sagen, ein hoher Prozentsatz der Christen ist in diesem Bereich gebunden. Ich rede von der Internetpornografie. Das ist eine Fehlentwicklung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Die säkulare Welt tut es hier in Form eines Artikels aus der Zeitschrift Focus. Diese Wochenzeitschrift werden die meisten von euch kennen. Und die Zeitschrift Focus bringt in einer Ausgabe Nummer 18 2005, also ist noch gar nicht so lange her, einen Bericht, in dem sie inhaltmäßig folgendermaßen sagt: Diese internetpornografischen Dinge, der Online-Sex ist in einer solchen Perfektion und Perversion wird er in die Privatsphäre eines jeden Mannes geliefert, dass man davon süchtig werden kann. Und, ihr lieben Brüder, das muss uns interessieren, das darf uns nicht kalt lassen. Von den untersuchten Nationen liegt Deutschland mit Abstand an erster Stelle, was die Nutzung von pornografischen Internetseiten angeht. So, und wenn wir, die wir Christus lieben, und ich habe euch eben gesehen beim Lobpreis, diese Begeisterung für Jesus, das ist in unseren Herzen aktiv und das muss sein und bleiben. Aber wie können wir auf der einen Seite für Jesus diese Begeisterung empfinden und mehr zu ihm wollen, mehr zu ihm hindrängen, wenn wir auf der anderen Seite Dinge in unserem Leben haben oder zulassen, die ihm nicht gefallen. Und dazu gehört ganz sicher, wir werden das nachher auch noch an einigen Bibelstellen, das ist ja nicht schwer, nachweisen. Der biblische Befund ist hier sehr eindeutig. Und es kann auch nicht sein, dass man sagt, das ist nicht so schlimm, als wenn man in ein Bordell geht. Das ist doch eher ein Gentleman-Delikt. Nein, das können wir nicht sagen. Sondern wir wollen uns ganz grundlegend und ganz elementar mit dieser Entwicklung beschäftigen. Also Deutschland liegt an der Spitze. Die Deutschen lieben die digitale Lust, so in diesem Artikel. Und wir können davon ausgehen, dass er sauber recherchiert ist, wenigstens in diesen Zahlen, die hier vorgelegt werden. So schätzt der Filter-Software-Hersteller Secure Computing die Zahl der pornografischen Seiten im Web auf 340 Millionen. Zwar firmiert der überwiegende Teil davon im Netz unter der internationalen Adressfindung .com. Unter den Ländernennungen führt jedoch Deutschland. Mehr als 10 Millionen Seiten mit einer .de-Adresse filterten die Programme von Secure Computing aus der virtuellen Pornoschwemme. Allein im Februar suchten in Deutschland 6,8 Millionen Menschen, knapp ein Viertel der aktiven Internetnutzer, von zu Hause aus Webseiten der Kategorie nur für Erwachsene. So, das ist einfach, denke ich, wichtig, dass wir das wissen. Wir Deutschen, vor, wenn du sagst, ja, und wer kommt dann? Rein Statistik interessierte, Großbritannien kommt als nächstes und Australien als übernächstes. Das ändert aber nichts daran, dass wir deutlich an der Spitze liegen. Also müssen wir uns damit beschäftigen, denn die Gemeinde Jesu ist immer ein Spiegelbild der Welt. Und das, was in der Welt passiert, sind Menschen aus der Welt, die hier reinkommen in unsere Gemeinden und die in diesen Dingen oder sich mit diesen Dingen auch nach ihrer Bekehrung immer noch beschäftigen. Und manchmal bleibt es dabei. Manchmal wird es abgestellt und nach einer gewissen Zeit kommt es wieder zurück. Warum ist das so? All diese Fragen müssen wir uns stellen. Versagt Jesus hier, greift er nicht durch und heilt uns so grundlegend? Was hat das mit meinem Mannsein zu tun? Was hat das mit meiner Identität zu tun? Nun, es ist so, wenn ein Junge oder ein Mädchen geboren wird und die Hebamme hält den Jungen hoch, dann sagt sie, es ist ein Junge, woran sieht sie es? An dem Pimmel, an dem Schwänzchen, an dem Kleinen. Ja? Und es ist ein Mädchen, sieht die Hebamme ebenfalls an den Geschlechtsteilen. Die Geschlechtsteile sind für uns etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Ausschlaggebendes, haben mit unserer Identität grundlegend etwas zu tun. Also müssen wir diesem Bereich auch eine gewisse, ich will nicht sagen Priorität oder Betonung geben, aber wir müssen ihn ernst nehmen. Seid ihr damit einverstanden? Bei manchen wandelt sich die Lust zum Laster und löst eine teuflische Spirale der Abhängigkeit aus. Dort hinein geriet beispielsweise der heute 18-jährige Dirk K. aus dem Berliner Umland. Es fing mit einem ersten Chat aus Langeweile an. Plötzlich hing er jeden Nachmittag und Abend im Chat, erzählt der Gymnasiast. Ich lernte online Mädchen kennen. Und es war aufregend, im Web mehrere Freundinnen gleichzeitig zu haben. Oft flirtete er bis weit nach Mitternacht. Das war wie Telefonsex, immer verfügbar, wenn ich es wollte. Was ihm nicht passte, das klickte er einfach weg. Schließlich merkte der Brandenburger, wie weit er sich in die irreale Welt des Web verstrickt hatte. Nach 4 Jahren schaffte er den Ausstieg. Er kappte die ISDN-Verbindung zum Computer. Auch Erwachsene verfallen der Verlockung aus dem Netz. Für Holger S. aus Sachsen war es der Anfang vom Ende seiner Ehe. Vor 3 Jahren entdeckte der 33-Jährige die erotischen Seiten des Netzes. In jeder freien Minute surft er zu einschlägigen Angeboten, selbst im Büro. Nach Feierabend schließt sich der Familienvater häufig in seinem heimischen Arbeitszimmer ein. Ich suche dann online nach Sexbildern und befriedige mich. Ist Holger S. allein zu Hause, verbringt er schon mal ganze Nächte so. Gigabyteweise sammelt er kostenlose Hardcore-Bildchen, meist aus den USA. Ich schaue die alten Bilder aber kaum noch an. Ich will eigentlich immer etwas Neues, einen neuen Kick, sagt er. Inzwischen weiß seine Frau, dass er sich nicht zum ungestörten Arbeiten hinter verschlossene Türen zurückzieht. Unser Eheleben existiert praktisch nicht mehr. Um meinen 5-jährigen Sohn kümmere ich mich auch nicht mehr richtig, erzählt Holger. Seine Frau zog nach mehreren Aussprachen aus der gemeinsamen Wohnung aus. Jetzt will der Familienvater professionelle Hilfe suchen. Soweit vielleicht mal als Informationen aus der aktuellen Situation unseres Landes. Das heißt, liebe Freunde und Brüder, wir müssen uns mit der Ausgangslage dieser seuchenartig, seuchenähnlich sich verbreitenden Krankheit müssen wir uns beschäftigen. Es ist wie ein Virus, von dem unsere gegenwärtige Welt infiziert ist. Und die Auswirkungen sind erheblich schlimmer, als viele von uns denken. Nämlich, sie führen in sexuelle Abhängigkeit. Sie können in suchtähnliches Verhalten hineinführen, wie eben in den beiden Zitaten erkennbar. Es breitet sich dieses Virus epidemisch geradezu aus und es sitzt, und das ist die Hauptsache, in jedem Computer mit Internetanschluss, auch in unseren privatesten Räumen. Vor allem Männer, neuerdings auch Frauen, ich habe einige erschütternde Beispiele auch von Frauen im Laufe dieses Jahres kennengelernt, wo Frauen ihre Familie vollständig verlassen haben, nachdem sie entdeckt haben, dass sie im Internet-Chat jeden Tag neue Männer und neue Abenteuer erleben können und ihre Familien ihnen völlig gleichgültig wurden. Ich habe das also in einigen authentischen Berichten mitbekommen, Leuten, die ich auch seelsorgerlich betreut habe. Aber im Wesentlichen sind es Männer, die sich von diesem Virus anstecken lassen. Und wenn man nicht sofort, wenn man entdeckt, hier läuft etwas grundsätzlich in die falsche Richtung, wenn man nicht sofort gegensteuert, und zwar mit dem einzig authentischen und wirksamen Mittel, Gegenmittel, das es gibt, nämlich der Freiheit, die uns Jesus gibt. Wenn wir das nicht augenblicklich tun, wenn wir erkennen, dass wir gebunden sind oder dass wir in einer suchtähnlichen Falle drinstecken, dann kann es eines Tages zu spät sein. Ich habe von einigen Geschichten Kenntnis genommen, wo es nicht bei diesen internetpornografischen Dingen und Abhängigkeiten geblieben ist, sondern wo es dann weiterging von einem jungen Mann, der sich nicht mehr mit dem, was ihm im Internet angeboten war, begnügte, sondern der dann in eine homosexuelle Falle hineingetappt ist und letzten Endes an AIDS gestorben ist. Also es gibt einige dramatische Zeugnisse, die die Spitze des Eisbergs der Negativentwicklung darstellen, zwar aber das breite Eisbergähnliche Unterbau, der breite Unterbau unter dieser Spitze ist erheblich. Und deswegen bitte gestattet mir hier in aller Offenheit über diese Dinge zu reden. Es ist so wichtig, dass wir wissen und immer wieder uns damit auch auseinandersetzen. Die Bibel hat in unvergleichlicher Genauigkeit schon im Alten Testament eine solche Abwärtsspirale, wie sie von mir jetzt eben beschrieben wurde, die Bibel hat sie schon im Alten Testament und zwar im Buch der Sprüche beschrieben. Sprüche 5, Vers 1 bis 9 heißt es, lass es dir einfach mal so ins Ohr und ins Herz gehen. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe. Sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. So, das ist genau die Situation, in der wir hier sind und mit den eben bezeugten Beispielen. Es fühlt sich am Anfang gut an, es fühlt sich harmlos an, es fühlt sich an, als wenn es ein brauchbarer Ersatz wäre für unsere christliche Abstinenz, in die Promiskuität der Welt einzustimmen und zu sagen, nein, wir bleiben unseren Frauen treu, auch wenn wir als Christen vielleicht benachteiligt erscheinen, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Auch wenn wir Nachteile zu haben scheinen, wir bleiben anständig. Aber dies ist hier vielleicht ein ganz legitimer Weg. Nein, es ist kein legitimer Weg. Es ist alles andere als ein legitimer Weg. Es fühlt sich am Anfang gut an, aber es hat bittere Folgen. Es führt zur Vernichtung der männlichen Identität im Endeffekt. Viele von uns, die wir defizitär sind aus unserer Vaterbeziehung, haben ein Bedürfnis nach Bestätigung. Dieses Bedürfnis nach Bestätigung suchen wir zu befriedigen. Wir wollen bestätigt werden in unserem Mannsein. Und wir bitten unsere Frau, uns immer wieder zu bestätigen. Wir bitten andere Frauen vielleicht, uns zu bestätigen. Wir suchen irgendwo, wir tun Dinge, um Bestätigung zu erlangen. Und im Endeffekt ist auch diese Art, sich sexuell zu betätigen, hat letzten Endes damit zu tun, eine Sehnsucht in unserem Herzen ist da. Wir brauchen Bestätigung für unser Mannsein. Und was ist bequemer, als da zu sitzen, sich selbst zu befriedigen und von den schönsten Frauen, die die amerikanische oder die deutsche pornografische Industrie auftreiben konnte, umgeben zu sein? Und neulich kam ein nationaler Leiter auf mich zu, sagte, ja, was haben wir Christen dann eigentlich noch, wenn wir das auch nicht dürfen? Ich sage, Junge, wo ist deine Frau? Ja, da hinten. Ich sage, hol deine Frau. Und dann habe ich den beiden erklärt, unsere Frauen sind das Größte, das Schönste, das Herrlichste, was Gott uns gegeben hat. Aber wir müssen sie zu unseren Partnerinnen machen, auch in unseren sexuellen Sehnsüchten. Es geht kein Weg dran vorbei. Und ich weiß nicht, wie viele hier sind, die unverheiratet sind. Aber ich sage, ich spreche auch zu den Unverheirateten. Aber natürlich in erster Linie auch und in besonderer Weise zu den Verheirateten. Unsere Frauen sind unsere besten Partner und müssen unsere besten Partner sein. Er sagt, du solltest mal sehen, wie es bei uns zu Hause zugeht. Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Der Zug ist abgefahren. Ich sage dir, es ist in 90% der Fälle ist es möglich. Man muss den Weg nochmal zurückgehen und seine Frau in seine eigene Sexualität hinein begleiten und führen und sagen, meine Frau weiß gar nicht, wie ich sexuell veranlagt bin und was, wonach mir die Sehnsucht oder das Bedürfnis steht. So, ich habe meine liebe Frau, zum Glück ist sie draußen jetzt, ich habe meine liebe Frau vor einer Anzahl von Jahren, habe ich sie eingeweiht in meine sexuellen Bedürfnisse. Dass wir morgens, ja, wenn Frauen überhaupt noch nicht wollen, morgens können wir schon, ja, vor dem Frühstück, wenn's sein muss. Und diese Dinge muss sie wissen, Frauen und Männer sind so grundlegend unterschiedlich in diesem Bereich. Wir müssen auch die Frauen kennenlernen und ihre Bedürfnisse. Selbstverständlich, das ist genauso. Aber das wichtige Endziel ist, unsere Frauen zu unseren besten Partnern zu machen. Allerbeste Partner. Wir kommen nur aus einer sexuellen Verirrung und Perversion heraus, wenn wir unsere Frauen mit einweihen und sagen, du musst mir helfen. Wenn du mir nicht hilfst, wer dann? So, da habe ich den jungen Mann genommen und habe gesagt, so, pass mal auf, wenn du deine Sexualität mit deiner hübschen Frau, wenn du das hinkriegst, aber das fängt an, dass ihr euch heute Abend zusammensetzt, bei einem Glas Rotwein oder was immer, die Dinge mal grundlegend ansprecht und mal darüber redet, was an unterschiedlichen Bedürfnissen da ist. Wie kannst du sagen, dass wir Christen schlechter dran sind als die Leute in der Welt? Wir sind viel besser dran, denn dieser geschützte eheliche Rahmen, in dem unsere Sexualität abläuft, ja, wir dürfen doch nichts. Ich sage, was dürfen wir nicht? Wo steht das geschrieben? Zeig mir die Bibelstellen, wo das geschrieben steht, dass wir dies oder das nicht dürfen. Wir dürfen alles, was beiden Ehepartnern gefällt, wo beide Ehepartner mit Freude sagen, diese Stellung oder jene Stellung, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Genau, aber das ist ein Vorprogramm nötig, dass wir darüber erstmal grundlegend reden, um nicht gleich in diese entscheidenden Ausführungsdinge einzusteigen. Und ich habe ihm erklärt und seiner Frau erklärt und habe gesagt, ihr müsst euch zusammensetzen. Und dann werdet ihr beide dazu kommen. Das ist die Zusage Gottes. Eine unglaubliche Fülle an Befriedigung und an Zufriedenheit und an Segnung gibt in der Sexualität, denn sie ist ein Geschenk Gottes. Und die haben das ausprobiert und sind ganz langsam ran, haben einige Rückschläge erlitten. Aber soweit ich informiert bin, ist das ein dauerndes Festival geworden bei ihnen. Ja? So, wir dürfen nicht sagen, dass wir benachteiligt sind. Sollte Gott uns benachteiligen? Nein. Das, was er uns nicht geben möchte, ist zu unserem eigenen Schutz. Er möchte uns nicht die Perversionen dieser Welt geben. Er möchte uns nicht das geben, was der Feind initiiert. Und hier in diesem Internet-Ding ist der Feind drin. Warum ist in jeder Teufelsmesse pervertierte Sexualität? Warum? Ganz einfach, weil der Teufel nicht von Gott dieses Recht hat, zu zeugen. Aber wir Männer haben das und er neidet uns dieses Recht. Diese Mitschöpferfähigkeit, die wir von Gott bekommen haben, durch unsere Sexualität etwas neues Leben mit Gott zusammen zu erschaffen. Der Teufel neidet uns das und deswegen pervertiert er die Sexualität und er pervertiert unser sexuelles Verhalten, wo immer er Gelegenheit bekommt. Und wenn wir uns in Abhängigkeit von Internet begeben, dann geben wir dem Teufel Anrechte. Dann bekommt der Teufel irgendwann Anrechte, wenn wir uns in diese Dinge hineingehen. Also mit anderen Worten, wir sind davon ausgegangen, diese Frage war im Raum. Sind wir Christen gegenüber den Menschen aus der Welt benachteiligt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine Sexualität, die ist klasse. Die ist klasse, aber das war nicht immer so, Freunde. Das mussten wir erarbeiten. Und so ist es mit der ganzen Thematik dieses Tages. Unser Mannsein, das ist nicht alles automatisch, sondern wir müssen darüber reden, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen unser Leben als Männer bewusst mal kennenlernen und sagen, so, das bin ich. Und darauf kommt es an und ganz besonders eben in diesem wichtigen Bereich der Sexualität, in dem höchste Höhen des Genusses und der Freude erlangt werden, wenn wir die göttlichen Wege dabei gehen. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein Grund gewesen, um mal Amen zu rufen, euphorisch. Gott die Ehre geben. Gott die Ehre geben. Also, die Bibel ist hier sehr klar. Wir haben hier einen alttestamentlichen Text. Wir kommen gleich auf das, was Jesus gesagt hat. Aber wir wollen uns ein bisschen nochmal diese Entwicklung angucken und uns überlegen, wie kommt das denn, dass wir jetzt so scharf sind auf diese Internetdinge? Einmal natürlich, weil wir die Hürden, die es früher gab, die haben wir nicht mehr. Wenn du früher, ich erinnere mal, die Jüngeren werden das nicht mehr wissen, wir Älteren kennen das. Vor 50 Jahren etwa gab es die ersten FKK-Hefte, später den Playboy und dann diese wachsende Soft-Porno-Auswahl an jeder Tankstelle und in den Erotik-Shops. Dann kam das Hardcore. Hardcore bedeutet richtig vollzogene vollzogene Sexualität in allen Einzelheiten. Beate Use und so weiter. Und dennoch war in dieser Zeit war immer eine Hürde da. Wenn du in eine Tankstelle reingingst, dann konntest du das nicht an deinem eigenen Ort tun und einen Blick auf die pornografischen Dinge, die da lagen, sondern du musstest in die Nachbarstadt fahren, in eine Tankstelle, und da konntest du, in der Hoffnung, dich sieht niemand, konntest du das machen. Du konntest auch nicht in einen Beate-Use-Laden reingehen, es sei denn irgendwo in der Ferne, wenn du unterwegs warst und konntest dir mal was angucken. Aber es war immer eine Hürde zu überwinden. Heute ist das, diese Hürde ist weg. Das kommt alles, du brauchst nichts mehr tun. Es wird dir geliefert in dein Wohnzimmer oder in dein Dachbüro oder in dein Kellerlokal oder wo immer du bist. Es wird dir geliefert. Diese Entwicklung müssen wir sehen. Und das, was wir jetzt haben, ist in einer Perfektion. Da sind 16 Kameras, um eine sexuelle Situation in einem Porno Herstellungsbetrieb, das wird alles genauestens wird das aufgenommen. So hochauflösend, ja, mit größter Präzision. Qualitativ kann das kaum noch überboten werden. Also diese Unterschiede zu früher musst du sehen. Das ist so einfach, du setzt dich hin in dein Büro, machst die Tür hinter dir zu, fängst an, dir das anzugucken und befriedigst dich selbst dabei. So einfach ist es. Es ist in den Wohnstuben. Wir wissen auch, wir haben auch im Fernsehen eine ähnliche Entwicklung, die geht nur sehr viel langsamer. Wir haben auch dort Softpornofilme jetzt inzwischen schon ab 10 Uhr abends und Angebote, schlüpfrige Angebote der unterschiedlichen Art gibt es schon sehr viel früher. Wenn ihr wisst, was ich da meine. Aber ich erinnere noch einmal daran, dass wir hier in Deutschland eben weltweit Spitze sind. Und deswegen müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen. Nach neuesten Zahlen, ich habe die nicht gemacht, aber einige amerikanische Untersuchungen, auch einige deutsche Untersuchungen, ich habe da mal so in der Mitte mich fest oder reingelegt, etwa 50% der Männer, der christlichen Männer, sind gelegentlich oder regelmäßig im Internetporno. Andere sprechen von 70%, auch 70% der Leiter werden genannt und an manchen Stellen wird sogar von 90% der Männer gesprochen, die regelmäßig oder unregelmäßig im Internet surfen auf den nur für Erwachsene Seiten. Ich glaube, diese Zahl ist zu hoch gegriffen, wie dem auch sei. Es ist ein Teil, ein großer Teil von uns Männern darin aktiv und vielleicht sogar gebunden. Und deswegen ist es wichtig, sich hiermit auseinanderzusetzen. Immer wieder unter dem Aspekt, ich suche doch den Frieden mit mir selbst und hier und auf diese Art und Weise kann ich keinen Frieden mit mir selbst finden. Ich muss diese Dinge in Ordnung kriegen. Ich muss mir selbst in die Augen gucken können. Ich muss mit Jesus auf Augenhöhe als Braut und Bräutigam, als Freund und Freund verhandeln können. Die Auswirkungen sind, das habe ich schon angedeutet aus einigen Zeugnissen und Geschichten, die mir im Laufe dieser letzten 12 Monate begegnet sind und Biografien, auch einzelner Familien und Ehepaare, die Auswirkungen sind verheerend. Und eine Frau, ihr lieben Brüder, eine Frau merkt, wenn ein Mann fremd geht. Eine Frau merkt, eine Ehefrau merkt, wenn ein Mann sich in seiner Sexualität nicht ausschließlich auf sie konzentriert, sondern wenn er noch nebenher eben Internet oder andere Dinge macht. Und es kommt langsam zu einem Bruch in der ehelichen Beziehung, zu einer Gleichgültigkeit, zu einem Auseinanderleben. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Unsere Frauen sind sehr viel sensibler. Wir wissen, Frauen sind sexuell nur aktivierbar, wenn das Gefühl mitspielt. Im Gegensatz zu uns. Wir können uns irgendwas angucken und dabei völlig cool bleiben. Und ein paar Stunden hinterher merken wir immer noch die Erregung. Ja? Da braucht kein Gefühl dabei sein und nichts. Frauen sind hier vollkommen anders. Worum geht es? Ich erinnere an Hiob, der sagte, ich will einen Bund mit meinen Augen machen. Einen Bund mit unseren Augen, durch unsere Augen im Wesentlichen, aber auch durch unsere Ohren natürlich, durch das Stöhnen und all die Dinge, die damit verbunden sind. Aber vor allen Dingen durch unsere Augen kommen die Dinge in uns rein. Und ich weiß von Brüdern, die mir in seelsorgerlichen Gesprächen gesagt haben, die sagen, diese Bilder sind in uns drin und ich kriege die nicht mehr raus, ich kriege das Zeug nicht mehr raus. Selbst beim Lobpreis kommt das Zeug hoch. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Dies ist das, was die Bibel Unreinheit nennt. Hier sind unreine Gedanken in uns drin und die müssen raus. Und sie können nur raus durch ein absolutes und nicht mehr revidierbares Schlusssignal. Ich will das nicht mehr machen. Wie wird er rauskommen, wenn wir, wie lange haben wir jetzt? Bis 5? Bis 5:30, okay, dann können wir das gut machen. Weil wir brauchen auch noch, glaube ich, eine Zeit, dann, dass am Schluss ist, dass wir zusammen beten und so. Also dieses Problem der Unreinheit wird erzeugt durch das, was wir über unsere Augen oder Ohren, durch unsere Sinnesorgane in uns hineinlassen. Und die Bibel prangert gerade dieses an. Denken wir an den Katalog in Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, in der Fußnote Hurerei. Unreinheit, dies ist die Unreinheit, die in dieser Auflistung gemeint ist, ist unter anderem dieses unreine Gedanken- und Bewusstseins- oder Unterbewusstseinszustand in meiner Persönlichkeit. Diese unreine, immer wiederkehrende Aktivität aus meinem Inneren, das sind unreine Gedanken. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Also Unreinheit wird hier Götzendienst gleichgestellt, Zauberei, Feindschaften und so weiter und so weiter. Von diesen Dingen sage ich, sagt Paulus, ich sage es euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn dies nicht unter das Blut Christi kommt, dann laufen wir Gefahr, dass wir nicht in die ewige Herrlichkeit kommen. Das müssen wir klar und unmissverständlich sehen. Hier ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Es muss unter das Blut Jesus, unter das vergebende Blut Jesu. Aber wenn wir es drauf abstellen und sagen, okay, dann bleibe ich eben dabei, aber ich werde immer wieder, wenn ich es getan habe, sofort es unter das Blut Jesu bringen, aber das sichert mir die ewige Herrlichkeit wenigstens. So, denke ich, können wir das nicht angehen. Und ich glaube auch nicht, dass hier jemand ist, der denkt, dies wäre ein Weg. Sondern wir müssen diese Unreinheit aus uns restlos herausbekommen. Restlos. Ein junger Mann sagte mir neulich, war ganz in den 20ern, hatte gerade geheiratet. Er sagt zu mir, Rudi, ich kann überhaupt nicht den Sexualverkehr mit meiner jungen Frau, ich kann ihn gar nicht vollziehen, wenn ich nicht in meinem Kopf mir vorstelle, die Bilder, die ich im Internet gesehen habe. Ich kann gar nicht normalen Sexualverkehr praktizieren, wenn ich nicht mir gleichzeitig diese stimulierenden Bilder aus dem Internet dazu hole und dann geht es erst. Ich sage, Junge, das muss völlig in Ordnung kommen, das kannst du nicht so lassen. Das muss sofort angefangen werden und du musst grundsätzlich da eine Entscheidung treffen und deine Frau muss mit einbezogen werden und es muss ganz langsam aufgebaut werden, dass deine Sexualität wieder normal läuft und nicht mehr von diesem Schrott und dieser pervertierten Welt so beeinflusst wird. So, das sind die Auswirkungen, Freunde, über die wir uns nicht leichtfertig hinwegsetzen dürfen. Nochmal eine Frage, die uns vielleicht oder die dir auch hier ein bisschen weiterhilft. Wo fängt Sexsucht eigentlich an? Wo ist das Neugierige sich da reinbegeben nicht mehr ganz unabhängig? Wo fängt Abhängigkeit an? Und ich will dir ein paar Fragen stellen. Stellst du dir bei der Selbstbefriedigung andere Frauen vor? Scheint dir deine Frau sexuell nicht mehr so attraktiv wie früher zu sein? Denkst du, du hättest eigentlich eine Entschädigung verdient, weil du auf so vieles andere doch verzichtest im Leben? Suchst du in Zeitschriften nach sexuell erregenden Bildern oder Artikeln? Gibt es in dieser Hinsicht ein Geheimnis vor deiner Frau? Drehst du im Hotel den Sexkanal an, dieses Pay-TV? Bitte? Ja. Gehst du im Internet auf die Pornoseiten? Siehst du dir Sexfilme im Kino oder Fernsehen an? Stehst du nachts auf, verlässt du das Bett, um nachts dir im Geheimen irgendwelche schmutzigen Dinge reinzuziehen? Wenn du hier einige oder mehrere Fragen mit Ja beantwortest, dann stehst du ganz sicher an der Schwelle zu einem sehr ungünstigen Abwärtstrend. Und die Schwelle überschritten zur Abhängigkeit ist ganz sicher, wenn du dir regelmäßig Pornofilme anguckst, wenn du es nicht lassen kannst, wenn der Druck, der sexuelle Druck, automatisch in eine Stimulationspraxis einmündet, die im Internet oder auch anderweitig befriedigt wird. Wenn du dir Pornovideos kaufst oder ausleihst, wenn du regelmäßig Telefonsex in Anspruch nimmst, dann ist in der Regel die Regelmäßigkeit, macht es hier aus. Und das, was ich herausgefunden habe aus den vielen Gesprächen, ist, wenn wir eine gewisse Hingabe damit verbinden, eine gewisse Hingabe und uns da ganz rein steigern und sagen, ah, das ist es, wenigstens für den Moment, Mann. Man gönnt sich ja sonst nichts, aber hier gehe ich ganz rein. Versteht ihr? Und wenn wir definieren würden, was ist denn nun eigentlich Sexsucht? Sexsucht ist Sex ohne Beziehung. Sex ist aber von Gott geschenkt für den Beziehungskontext, für Beziehung. Sex im Verborgenen. Die Konzentration nur auf sich selbst. Ich will Befriedigung für mich. Das ist nicht die Sexualität, die Gott uns geschenkt hat. Die Sexualität, die Gott uns geschenkt hat, ist im Grunde genommen dazu gedacht und uns geschenkt, damit wir sie im Beziehungsfeld ummünzen in ein hohes Glücks, in einen hohen Glückszustand für beide Partner, die in dieser Beziehung eine Rolle spielen. Also diese Konzentration, ich muss befriedigt werden, ich will an mich denken, ich will, ist etwas sehr Verheerendes für unsere männliche Identität, für unsere männliche Persönlichkeit. Denn der Mann ist im Grunde von Gott da, um für andere da zu sein, Schutz zu sein. Unsere Schulter anzubieten für die, die müde sind, die sich mal ausheulen oder ausspannen wollen. Für andere da sein und dieses sich ganz extrem auf sich selbst konzentrieren, gerade in der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Das ist Esau. Esau war ein Mann des Fleisches. Er musste sofort ein Essen haben, nachdem er ausgebrannt von irgendwo von der Wildbahn zurückkam, verkaufte er sein Erstgeburtsrecht, nur um in den Genuss dieses Essens zu kommen. Er heiratete zwei Frauen aus einer Umgebung, wo seine Eltern geschockt waren. Seine Eltern Rebekka und Isaac waren geschockt, dass ihr Sohn Esau von den Hethitern, ich glaube, es waren die Hethiter, zwei Frauen sich nahm. Und er bereute das später und hat dann nochmal eine andere dazugenommen, immerhin. So dieses aus dem Fleisch heraus unsere Bedürfnisse zu unserem eigenen Ich stillen. In diesem Übermaß, in dieser Hingabe an uns selber, da liegt eine ganz große Gefahr. Die Gefahr nämlich, das ist der zweite wichtige Begriff, der erste wichtige war Unreinheit, dieses Unreine in uns drin. Im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, wo auch immer, in unserer Persönlichkeit, das nicht mehr so ohne weiteres rausgeht. Der zweite Begriff ist Intimität, den wir verstehen lernen müssen. Jesus will mit uns intim sein und intimer werden, immer intimer. Nicht in einer sexuellen Weise, das wissen wir. Aber er will uns die tiefsten Tiefen seiner Persönlichkeit anvertrauen und offenbaren. Wenn du mich liebst, werde ich dich zurücklieben und ich werde mich dir offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Intimität ist das, was Jesus sich wünscht. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Machst du mir bitte auf, mach mir auf. Ich will mit dir alles teilen. Ich bin dein Bräutigam. Vater Gott bereitet uns vor, um in diese Nähe zu Jesus zu kommen. Und schon jetzt haben wir Möglichkeiten, hier unglaubliche Dinge zu erleben. Aber diese Intimität ist Gott wichtig, heilig ja. Wir können nicht diese Intimität aufs Spiel setzen, indem wir intim mit uns selber auf Dauer sind. Oder intim in einer perversen Form Intimität mit anderen Personen suchen und Jesus dabei aus den Augen verlieren. Das ist wie Götzendienst. Und das ist der dritte Begriff, den wir heute Abend unbedingt verstehen müssen. Das ist wie Götzendienst. Es steht Unreinheit in diesem Katalog von Galater 5,19 steht in einem Atemzug mit Götzendienst. Wenn wir uns hingebend Intimität und Intimitätskicks bei anderen Menschen suchen, nicht bei unserer eigenen Ehefrau, sondern außerhalb der Ehe suchen, dann gefährden wir die Intimität, unsere Intimität, die Jesus sich mit uns wünscht. Und wir sind auf einem, wir errichten ein Götzenbild in unserem Inneren, ohne dass wir es merken. Vielleicht merken wir es, aber viele von uns merken es wahrscheinlich nicht, sondern genießen den Augenblick und denken, das ist es. So, diese drei Begriffe, Unreinheit, Intimität und Götzendienst, sind wichtig, dass wir sie im Kopf haben, dass wir sie verstehen. Und jetzt zu dem, was Jesus dazu sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 27 bis 29. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, und ich denke, man muss hier ergänzen, dass jeder, der einen Menschen ansieht, denn es kann ja auch in einem Mann oder durch einen Mann eine Begierde erweckt werden in uns, und dies genauso hier mit einbezogen. Aber wir bleiben dabei, wie Jesus es sagt. Aber ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. Also wenn wir uns stimulieren sexuell durch den Anblick einer Frau, da steht nicht, dass wir sie jetzt in natura irgendwo berühren müssen, sondern es genügt, dass wir ein Bild von ihr sehen und uns an ihr ergötzen und aufgeilen. Dann sagt Jesus, dann hast du im Grunde genommen schon Ehebruch oder Unzucht in deinem Herzen begangen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also hier ist Ernsthaftigkeit angesagt. Das ist kein Gentleman-Delikt, kein Kinderspiel, kein nichts, wo man sagen kann, okay, lass mich noch ein bisschen. Ich will gucken, ob ich das hinkriege, aber lass mich. Nein, hier ist äußerste, radikalste Umkehr notwendig, liebe Brüder. Absolut radikale Umkehr, wenn wir in so etwas drin sind. Und ich sage dir, wie hat es denn angefangen? Wie hat die Fehlentwicklung angefangen? Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns vom Geist Gottes das zeigen lassen. Neulich bei einem anderen Seminar kommt ein Mann zu mir, sagt zu mir, weißt du, bei mir fing das an früher, meine Schwester, die war etwas größer als ich und etwas früher entwickelt, und die fing an, mich zu betasten, meine Genitalien zu betasten, meine Geschlechtsteile zu betasten, und das hat mir so gefallen. Ich war 7 oder 8 oder 9 oder was auch immer, und sie war 12, und wir sind immer dann gegangen, und sie hat das immer gemacht, und jemand anders erzählte mir, meine Cousine hat etwas Ähnliches mit mir gemacht. So, das sind Anfänge, und man begibt sich da rein und man denkt heute, wieso komme ich vom Internet nicht los? Weil du die Anfänge nicht würdigst in genügender Weise und vor den Thron Gottes bringst und sagst, hier, da hat das angefangen, Herr, und es tut mir leid. Es hat mir damals unendlich Spaß gemacht, das mit meiner Schwester zu tun. Aber ich sehe, das ist eine Fehlentwicklung, die vor deinen Augen keinen Bestand hat. Und ich sage es dir, Herr, vergib mir. Bei anderen fängt es an mit einem Quelle-Wäschekatalog. Die Quelle-Wäschekataloge oder Neckermann-Wäschekataloge, was auch immer, sind heute in Abschnitten reine Porno-Dinger. Soft-Porno, versteht sich, mehr kann ja nicht. Aber es gibt auch Leute, die davon nicht loskommen. Und da kann es angefangen haben. Oder dass jemand im Schlafzimmer seines Vaters pornografische Hefte findet, während er weg ist. Und da hat es angefangen. Du warst 8 oder 9 und im Schlafzimmer deines Vaters waren so ein paar Hefte. Und du hast dir das angeguckt, hast dich dabei aufgegeilt und hast dich selbst befriedigt. Das kann alles früher angefangen haben. Wenn ich zum Zahnarzt gehe oder zu einem anderen Arzt und ich lese im Wartezimmer in einer Zeitschrift, im Stern oder sonst wo, von den Sexualgeflogenheiten anderer Völker und ich sehe da Dinge, Bilder abgebildet, die ich nicht sehen kann, dann mache ich das Ding zu. Oder wenn auf einer Litfaßsäule eine Ausstellung in Frankfurt angepriesen wird und du siehst, du kannst hier in den weiblichen Körper reingucken. Und ich kann das so nicht vertragen. Ich sage, okay, da gucke ich nicht hin. So, da fangen unsere Dinge an, dass wir geistliche Hygiene, ja, in unserem Inneren muss es hygienisch zugehen in diesen sexuellen Dingen. Und wir müssen die Dinge untersuchen, wo haben sie angefangen? Wo war der Ausgangspunkt einer Entwicklung? Scheint mir total wichtig, dass wir das an uns heranlassen. Ich will nochmal zu dem Text aus Matthäus 5, Vers 27, so ein nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, einfach meine Übertragung noch etwas so in meine Sprache übersetzen. Ich denke, Jesus sagt uns, ihr wisst, dass außerehelicher Geschlechtsverkehr nicht richtig ist und dass er dem Götzendienst und somit der Sünde, dass er Sünde ist und dass er mit dem Götzendienst gleichzusetzen ist. Ich, Jesus, erweitere diesen Sachverhalt dahingehend, dass jeder Mensch, der eine Frau ansieht, um mit ihr seine sexuelle Lust zu erhöhen oder zu befriedigen, so behandelt wird, als hätte er außerehelichen Geschlechtsverkehr und somit eine götzendienerische Handlung vollzogen. Also ich denke, wir müssen hier klar sein, was uns das Wort sagt. Ich habe nichts dazu gemacht und nichts davon abgestrichen, sondern ich habe es nur noch einmal in meine Sprache übertragen. Und ich denke, hier gilt es wirklich wachsam zu sein. Und wir Männer haben jede Menge Möglichkeiten, ohne diese Perversionen auszukommen. Und dazu gehört in allererster Linie, dass wir in einer tiefen und auf Dauer angelegten Herzensbeziehung zu unserem Herrn Jesus Christus stehen. Und dass wir mit ihm alles bereden. Und dass wir ihm unsere Not sagen. Das zweite ist aber auch, dass wir jemanden mit einbeziehen. Und da ist zunächst die Ehefrau gefragt. Dass wir nicht dieses traute Verhältnis zum Teufel unterhalten und sagen, niemand weiß das, es findet hinter verschlossenen Türen statt. Aber der Teufel und ich, wir wissen das. So sagen wir es natürlich nicht, aber so ist es. So, in dem Augenblick, wo wir es öffentlich machen, wo wir unsere Frauen mit einbeziehen, haben sich die Dinge schon entspannt. Der Teufel ist entlarvt. Und wenn wir dann noch dazu kommen, und das ist etwas, was ich Gott sei Dank ansatzweise im Lande sehe, aber noch nicht ausreichend, dass wir Brüder in unseren Gemeinden finden, die in gleicherweise, mit denen wir einen Bund schließen. Ich habe einige solcher Bündnisse, wo Brüder mich anrufen in dem Augenblick, wo sie gefallen sind, wo sie in eine solche Falle hineingetappt sind. Die rufen mich an und wir vereinbaren einen Termin. Zunächst beten wir am Telefon, aber dann vereinbaren wir einen Termin und dann gehen wir haarklein durch, wie es dazu kommen konnte, dass das wieder passiert ist. Und der Herr ist stärker als diese Versuchungen. Ich sage euch, es sind so viele Leute schon, die in absoluter Freiheit leben. Absoluter Freiheit. Ich selbst gehöre dazu. Das ist nicht immer so gewesen, Freunde. Das ist nicht immer so gewesen. Aber jedem steht dieses Segenspaket des Himmels zu. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, hat uns alles gegeben, damit wir nicht mehr von diesen Dingen verführt und in Abhängigkeit gehalten werden. Ich will noch einmal das betonen, was wir schon angedeutet haben. Während die meisten Frauen nur in sexuelle Erregung geraten, wenn ihre Gefühle beteiligt sind, können wir Männer den Auslöser unsere Erregung ganz nüchtern betrachten und von sexuellen Bildern stimuliert werden, noch ehe uns bewusst wird, was da eigentlich passiert. Denken wir auch an im Sommer, an die Art und Weise, wie wir Frauen abscannen, Ja, wir stehen an einer Haltestelle, einer Bushaltestelle, und da steht ein dünn bekleidetes Girl. Und wenn wir nicht aufpassen, wir lassen uns darauf ein. Was mir nicht gehört, das werde ich nicht ausziehen oder das werde ich nicht angucken. Das muss unsere Grundhaltung sein. Das ist nicht spießerisch und das ist nicht prüde und das ist nicht hinterwäldlerisch und das ist nicht gestrig. Sondern, Freunde, das ist etwas, was wir jetzt brauchen. Einige sehen noch nicht überzeugt aus, aber ich sag's euch, es ist so. Es ist so. Halleluja. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, und ich bitte das immer und immer und immer wieder neu sich bewusst zu machen. Der Unterschied ist ganz gravierend. Es fällt unseren Ehefrauen absolut schwer zu glauben, dass ihr treuer Mann beim Anblick einer anderen Frau erregt werden könnte. Das können unsere Frauen sich nicht vorstellen, weil sie das selber so nicht haben. Und wenn uns die säkularen Medien anderes vorgaukeln, das ist nicht der Fall, das ist nicht der gängige, durchgängige, das ist nicht so. Da wird uns etwas vorgegaukelt. Ich habe das mit meiner Frau grundlegend besprochen, wie ist das? Und sie hat sich mit ihren Geschlechtsgenossinnen, mit anderen darüber ausgetauscht. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das, was uns da von den Medien vorgegaukelt wird, ist nicht wahr. Frauen sind ganz anders. Und diesen ausgeprägten Unterschied müssen wir verstehen. Was wir noch wissen müssen. Die Pornobilder, die sich uns einprägen, die suggerieren uns, dass es nur um Sexualität geht und wahrscheinlich auch die dahinterstehenden Autoren suggerieren uns das, dass Sexualität ja von Gott gewollt ist, dass wir Männer eben anders sind und dass wir gar nicht anders können und dass dies eine ungefährliche Art ist, sich abzureagieren und den Druck loszuwerden. Und ich warne vor dieser Einstellung. Ich habe früher diese Einstellung auch in einer etwas anderen Form, aber ich habe sie auch gehabt, aber sie ist falsch. Sie hält einen gebunden. Die Vorstellung, niemand kommt hier zu Schaden, ist falsch. Wenn wir diesem lügenhaften Denken nicht widerstehen und Fantasien weiter Nahrung gegeben wird, dann baut sich in uns diese Illusion auf, es gebe einen ultimativen Sex jenseits der ehelichen Einheit von Körper, Geist und Seele und das einfach und unschädlich befreiend und leicht zu erhalten. Und ihr Lieben, das ist die größte Lüge des Feindes, die es gibt. Das führt uns in eine Abhängigkeit, in eine Bindung, die wir unter Umständen dann nicht mehr loswerden. Und ich habe Beispiele inzwischen genug, wo es so ist. Gut, wir wollen an diesem Punkt jetzt die ganz einfachen Befreiungsmöglichkeiten. Ja, vielleicht noch einmal diese Betonung, dass unsere Geschlechtsteile eben sehr viel mit der Wurzel unserer Identität, unserer männlichen Identität zu tun haben und dass wir auf diese Wurzel Acht geben müssen. Die Bestätigung, dass wir ein Mann sind oder ein werdender Mann sind, ist enorm wichtig. Und die Betätigung unserer Geschlechtsteile löst in uns eine besonders tiefe Form der Emotionalität aus. Und diese soll nach göttlichem Willen nur in der ehelichen, geschützten ehelichen Gemeinschaft erlebt werden. Die schöpferische Kraft, die Gott in unsere Geschlechtsteile gelegt hat, ist ein vorrangiges Ziel dämonischer Angriffe. Wir haben das bereits mit der Unfähigkeit des Teufels selber zu zeugen zum Ausdruck gebracht. Ich bin der Meinung, dass Pornografie mit gleichzeitiger Selbstbefriedigung in jedem Fall Sünde ist. Das ist mein Forschen und mein Ergebnis nach langer Prüfung und Suche nach Antworten. Ich sehe nicht, dass die Selbstbefriedigung, soweit sie ohne ein Stimulanz betrieben wird, einfach um den Druck abzumildern oder den Druck loszuwerden. Ich sehe nicht, dass das irgendwo im biblischen Kontext Sünde ist. Aber da, wo Stimulanzien mit im Spiel sind, Anreger, da ist es in jedem Fall immer Sünde. Ich will auch nicht, dass ihr meine Entdeckung oder meine theologische oder meinen Standpunkt hier ungeschmälert übernehmt, sondern ich sage, das ist mein Standpunkt, meine Entwicklung, die das hervorgebracht hat. Aber jede Selbstbefriedigung mit irgendeinem Stimulanz ist und bleibt Sünde. Gut, jetzt ein paar Worte zum Weg in die Freiheit hinein. Das erste ist, dass wir uns völlig von Jesus abhängig machen, dass wir ihm offenbaren, er weiß es längst, aber dass wir es ihm sagen: Jesus, ich schaffe es nicht. Ich von mir aus schaffe es nicht. Ich brauche dich. Aber ich will hier raus. Ich treffe eine Entscheidung. Es ist nicht kompatibel mit der Liebe, die ich dir geben will und mit der ich deine Liebe erwidern will. Es ist nicht kompatibel und deswegen will ich das, was dir nicht gefällt, nicht tun. So, das ist der Anfangspunkt. Und das kann nicht halbherzig sein, also ist es gut, wenn man es mit einem brüderlichen Freund, mit einem Berater macht. Ich habe inzwischen in einigen Teilen Deutschlands gesehen, in einigen Gemeinden ist diese Bruderschaft, fängt an zu wirken und hat großartige Resultate. Auch in Bayern habe ich einige erste Erfolgsmeldungen, wo sich Männer zusammentun und sich in dieser Beziehung gegenseitige priesterliche Hilfe leisten und in einem Bund der Aufrichtigkeit, der Echtheit und der Reinheit sich aneinander verpflichten. Ist etwas Wunderbares, funktioniert und bringt großartige Resultate hervor. Aber am Anfang steht Jesus, ganz eindeutig. Es gehört dazu ein Empfinden von Reue. Wenn wir diese Reue nicht haben, und ich bin nicht sicher, ob jeder diese Reue gegenüber oder jeder diese Reue im Kontext mit seinem Verhalten so hat. Denn oftmals sind wir ja auch schon jahrelang in dieser Spirale drin. Das heißt, wir haben, ich habe hier eine Folie noch, die das vielleicht mal zum Ausdruck bringt, kann sie aber im Augenblick jetzt gar nicht finden. Aber die Spirale ist immer, dass eine gewisse Spannung da ist, dass wir müde und abgespannt sind, dass wir die Versuchung spüren und dass wir sie in Gedanken zulassen. In dem Augenblick, wo sie in Gedanken zugelassen ist, ist es schon passiert. Wenn wir nicht im Vorfeld Mittel und Wege haben, um zu sagen, nein, da komme ich nicht hin, dann sind wir schon ab diesem Punkt, wo das in unseren Gedanken läuft, nicht mehr, ist es irreversibel, da können wir es nicht mehr zurückführen. Da nimmt es seinen Lauf. Am Ende lassen wir es zu, sind enttäuscht, gehen auf die Knie, schreien zum Himmel, sagen, Herr, wie konnte es nur passieren? Ich will es nie wieder tun, bis zur nächsten Schwächeperiode, wo ich müde, abgespannt bin, wo ich wieder in den gleichen Versuchungskreislauf einmünde und es passiert wieder. Das haben viele von uns jahrelang gemacht. Aber es muss nicht so sein und es muss nicht so bleiben. Hier steht einer, der in diesem Kreislauf auch drin war, der aber rausgekommen ist. Und der mit vielen anderen dieses Rauskommen praktiziert. Es geht. So, aber es ist notwendig, dass wir als Zweites eben auch eine gewisse Reue empfinden über das, was wir getan haben. Dass wir wirklich Einblick finden in das Herz Jesu und wie Jesus traurig ist über die Dinge, die hier von uns unter Umständen vollzogen worden sind. Das muss eine gottgewirkte Reue sein. Wir können das nicht einfach aus uns produzieren. Drittens, das Bekenntnis, die Vergebung und die Buße. Herr, ich habe gesündigt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt die Sünden und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bekennen ist der Schlüssel. Bekennen. Drittens war das. Viertens, die Bloßstellung. Das haben wir hier schon mehrfach angesprochen. Die Bloßstellung, die Veröffentlichung, das Geheimnis mit dem Teufel muss gebrochen werden. Es muss eine dritte Person einbezogen werden. Wir haben schon darüber gesprochen. In erster Linie ist es die Ehefrau, dann aber auch ein männlicher Partner in der Gemeinde. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Jeder, der selber als Mann seine Identität, seine volle Identität im Begriffe ist zu suchen. Und so brauchen wir einen Partner, die Bloßstellung. Fünftens, Rechenschaft abgeben, dass man dranbleibt und sagt, es ist wieder passiert, Telefon nehmen und anrufen und sagen, es tut mir leid, lieber Herr, es ist mir passiert und du, mein lieber Bruder, ich muss es dir beichten, es ist mir passiert, lass uns zusammen beten, lass uns zusammenkommen, lass uns darüber reden und lass uns das Ding gemeinsam aufarbeiten. Kampfpartner würde ich das nennen. Sechstens ist die pastorale, priesterliche Hilfe, die wir schon angesprochen haben, die noch sehr viel umfassender sein kann, dass wir Gruppen bilden, dass wir Vierer-, Achtergruppen bilden und sagen, wir machen das in einem größeren Stil. Wir wollen zusammen eine Zeit lang den Weg gehen. Wir wollen lernen aneinander. Wie bleibst du sauber? Wie können wir in diese Reinheit hineinwachsen? Du sagst, ah, das ist heute nicht möglich. Das ist möglich. Es ist möglich. Und es führt zu ganz, ganz feinen Beziehungen und ja, viele von uns haben auch Angst, dass wir in irgendeinen homosexuellen Kontext hinein uns denken könnten oder dass andere uns dafür halten. Das ist nicht der Fall, Freunde, das ist nicht der Fall. Lasst uns aus diesen Dingen nicht irgendetwas konstruieren, was nicht der Fall ist. Diese priesterlich-pastorale Hilfe, die wir einander geben können, ist so sehr wichtig. Siebtens, ein sauberes Haus behalten. Was heißt das? Das heißt das, was wir eben auch schon angedeutet haben. Sofort handeln. Das Haus muss sauber bleiben. Alles, was Gefahr bringt, muss aus dem Haus heraus. Zeitschriften, Bücher, alles, was schlüpfrig und anregend ist, weiterzugehen, muss verschwinden. Mit dem Internet kann man ganz bestimmte Vorkehrungen treffen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin nicht so ein Technikfachmann, aber ich weiß, man kann da Vorkehrungen treffen und man kann vor allen Dingen durch die Einbeziehung, wenn das zu Hause ist, durch die Einbeziehung der Ehefrau hier ganz bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einführen. Achtens, die Versuchung vermeiden heißt individuell unterschiedlich sich einen Weg bahnen, einen Heilungsweg suchen, einen Befreiungsweg suchen aus dieser Situation, wie man eben solche Zweideutigkeiten und Anreger, wie man sie vermeidet. Denn wir sind ja umgeben, wir sind litfaßsäulenmäßig. Überall, wo wir hingucken, finden wir im Fernsehen. Wir brauchen nur das DSF, das Sportfernsehen aufmachen oder irgendwelche anderen unverfänglichen Sender. Plötzlich erscheint da eine Reklame für irgendetwas Schlüpfriges. Und dass wir da nicht reinfallen oder da nicht durch angeregt werden. Wir müssen wissen, ich kann heute durchs Bahnhofsviertel in Frankfurt gehen und ich werde nicht mehr angeregt. Sagst du, ja, du bist ein alter Hund. Nein, nein, nein. Wenn du das denkst, dann hast du deine Bibel nicht richtig gelesen. Die alten Männer der Bibel, die haben mit 80 noch genauso Nachkommen produziert wie mit 40. Also ich sag dir was aus meiner Erfahrung, das lässt nicht nach, das ist immer noch voll in Aktion und es wird auch wohl so bleiben. Was nachlässt, ist hier vielleicht etwas, aber hier bleibt es so. Du kannst also nicht dich darauf zurückziehen und sagen, ja, was willst du und so. Nein, 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 wir müssen hier, jeder muss seinen Weg finden, du bist gehalten, deinen Weg zu finden. Deinen persönlichen Weg zu finden. Und zwar konsequent. Und das, was wichtig ist, ist, dass wir die Lehre, die ja entsteht, wenn wir früher gewohnt waren, in ganz bestimmten Illustrierten oder in ganz bestimmten Zusammenhängen uns Dinge anzugucken und zu sagen, aha, das sieht dir ganz nett aus, Herr, hast du toll gemacht, solche Figuren habe ich und so, ja. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Wenn du merkst, du kannst es nicht gebrauchen oder du darfst es nicht, das tut dir nicht gut. Ich will dir zeigen, hier habe ich die Abwärtsspirale auch, die kann ich dir auch gleich dann nochmal zeigen. Aber ich will dir zeigen, aus diesem Fokusbericht, da habe ich mir Hier musste ich mir überall die Sachen rausschneiden. Da waren Abbildungen von analem Sex und oralem Sex und solche Dinge. Das habe ich mir weggeschnitten, das kann ich mir nicht angucken. Auch wenn ich heute sehr viel unempfindlicher bin, obwohl ich noch voll verfügbar bin für diesen Bereich. Aber ich kann mir diese Dinge nun doch nicht angucken. Das ist für mich herausfordernd. Also schneide ich es doch gleich raus. Was soll's, ja? So dass du da einfach weißt, es geht darum, ganz bestimmte Maßnahmen mit einem Bewusstsein. Wir Männer müssen uns sehr bewusst in unserem Mannsein bewegen. Das wird schon allein eine Befreiung. Wenn wir uns nicht treiben lassen, immer angespornt, geh dies tun, geh das tun, geh das tun, was auch manchmal sein muss. Aber im Grunde genommen müssen wir auch selber Entscheidungen treffen. Was war die Sünde Adams? Die Sünde Adams war, dass er keine Entscheidung traf, sondern dass er passiv dabei stand, als Eva herausgefordert wurde. Er hätte reinspringen müssen und sagen müssen, Eva, kein Schritt weiter. Und die Weltgeschichte hätte sich geändert. Amen. Ja. Er hat es nicht getan. Passivität ist die Ursünde des Mannes, Freunde. Passivität. Und das, was ich hier auch heute verkünde, ist, Männer Gottes, lasst uns aktiv sein. Aktivität ist das, was gebraucht wird. Ich wollte noch diesen Spannungsbogen, vielleicht kann man es auch gar nicht gut sehen, noch ganz kurz hier. Ja, Spannungen, Ängste, tiefe Einsamkeitsgefühle, Schmerz, Versuchung, Liebäugeln, Verführung, geschehen lassen, Eintauchen, Entladung, Scham, Schuldgefühle, Reue, Entschlossenheit zur Enthaltung, Wegschauen von der Problematik, falsches Sicherheitsempfinden und dann wieder der gleiche Kreislauf, Spannungen, Ängste, tiefe Einsamkeitsgefühle, Schmerz. Und so geht das immer ewig und drei Tage weiter. Und deswegen, Freunde, müssen wir diese Konsequenz an den Tag legen. Und diese Konsequenz heißt nicht irgendwelche Kasteiübungen machen. Kasteien hilft nichts. Sondern die Nähe zu Gott hilft uns. Er ist der Erlöser, er ist der Befreier. Aber er hat uns auch menschliche Hilfsmittel gegeben. Und das sind unsere Brüder und das sind unsere Ehefrauen. Und das ist unser eigen entschlossener Geist, der sagt, ich kehre um von der Praxis. Und zwar kehre ich heute um, nicht irgendwann morgen oder ich überlege es mir nochmal. Heute ist der Tag. Heute. Und dazu möchte ich euch einladen, da wo es notwendig ist, heute umzukehren. Und es ist keine Blöße, die man sich gibt. Ich sag dir, ich habe auch lange gebraucht, bis ich aus diesem Teufelskreis rauskam und Gottes Liebe, Gottes Fürsorge, aber auch eben die Freundlichkeit meiner Frau und das hat mir die Umkehr möglich gemacht und die innere Entschlossenheit. Die innere Entschlossenheit war, denke ich, schon lange da, aber das ist, was zusammengehört. Liebe Freunde, und wir müssen unsere Vorstellungswelt reinigen. Wir müssen gewissermaßen diesen inneren Sexshop auflösen. Wir haben alle einen inneren Sexshop oder viele von uns haben einen inneren Sexshop. Da liegen Dinge abgelagert. Wie gesagt, alles das, was früher schon mal in uns hineingekommen ist. Dass das grundsätzlich in einem seelsorgerlichen Aufarbeitungs- und Befreiungsgespräch rauskommt und dass es dann sauber gehalten wird und die Vorstellungswelt gereinigt wird. Und letzten Endes, ihr Lieben, wenn wir uns dann entschließen, zur Verfügung zu stehen und anderen zu helfen, dann wird das auch nochmal einen kräftigenden Aspekt in unser Leben hineinbringen. Wenn wir mithelfen und uns zur Verfügung stellen für andere, dann wird das sehr gut uns auch selber tun. Lasst uns einfach jetzt die verbleibende Zeit nutzen. Ich möchte einfach einladen, dass jeder, der sagt, können wir so ein bisschen vielleicht da hinten eine leichte Untermalungsmusik machen? Wäre das denkbar? Ich möchte einfach einladen, dass diejenigen, die sagen, okay, ich habe verstanden, um was es geht und ich mache heute kehre ich um von diesem Weg. Du brauchst hier keine. Normalerweise ist es so, dass wir nach so einem Abschnitt uns in kleinen Gruppen zusammensetzen und dass dann jeder seine persönliche sexuelle Situation schildert und dann beten wir füreinander und dann Das braucht aber 2-3 Stunden, bis wir alle richtig durchgebetet sind und aus dem Ding raus sind. Das können wir uns heute hier, geht das nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach diejenigen, die sagen, ich mache jetzt Schluss, Feierabend. Ich habe das verstanden, ich kehre um, ich mache jetzt die Dinge nicht weiter, wie ich sie bisher gemacht habe. Einfach nach vorne kommen. Einfach nach vorne kommen. Und ich bete dann von hier vorne für deine Befreiung. Und Jesus hört dieses Gebet sehr, sehr gerne. So, also wenn du den Mut hast, ich weiß nicht, ob das in euren Gemeindenkreisen hier so üblich ist, aber ich mache die Einladung, ich spreche sie jetzt aus, du vergibst dir gar nichts. Ich sage dir noch einmal, ich bin einer von euch und bin genauso betroffen, habe, wie gesagt, die Kurve gekriegt, eben in der gleichen Weise, wie ich das heute hier anbiete. Und deswegen bitte ich, also wer sagt, ich will heute hier Schluss machen mit meiner bisherigen Sexualpraktik und allem, was dazu gehört, dann komm bitte jetzt nach vorne. Komm bitte hier nach vorne. Einer muss den Anfang machen, ist völlig klar. Einer hat den Mut. Einer muss immer den Anfang machen, das ist nun mal so, Freunde. Aber wenn das Hindernis überwunden ist, dann kommen wir einfach hier. Wir sind Brüder, wir gehören zusammen. Wir haben nichts voreinander zu verbergen. Wir wollen in die Einheitlichkeit unseres Lebens hinein. Wesenseinheit heißt Identität. Wesenseinheit bedeutet auch, dass wir nicht irgendetwas im stillen Kämmerlein machen, was Jesus nicht will, und ansonsten tun, als wenn alles in Butter wäre. Wenn du sagst, ich wage es eigentlich nicht, weiß ich warum, vielleicht weil ich leitend in meiner Gemeinde tätig bin, niemand kann das eigentlich wissen, ich kann das nicht verantworten, kümmere dich nicht drum, komm nach vorne, jetzt ist der Augenblick, jetzt ist die Zeit, vor Gott zu stehen. Mit dem hier vorne stehen ist eindeutig, dass du Jesus ein Signal gibst und dass du sagst, Herr Jesus, ich will so nicht mehr weitermachen. Ich will so nicht mehr weitermachen. Ich will Befreiung von dir nehmen. Und ich will die hier aufgezeichneten Hilfsmittel, so wie ich sie kriegen kann, aber ich will konsequent dranbleiben und diese Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Heiliger Geist, wir danken dir für diese wunderbare Atmosphäre der Offenheit, wo Brüder zusammenstehen. Ich danke dir so sehr für jeden einzelnen meiner Brüder, der hier nach vorne gekommen ist. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, diese Atmosphäre der Freiheit und des Respekts für jeden Einzelnen, dass du diese Atmosphäre hier hergestellt hast und dass diese Atmosphäre jeden in diesem Raum beschützt und nichts, was in diesem Raum geschieht, kommt aus diesem Raum raus. Nichts. Vater, so will ich, der einfach heute das Vorrecht hat, hier auf dieser Seite zu stehen, einfach sagen, Vater, ich bin dir so dankbar, was du in Jesus, unserem Heiland, unserem König, unserem Liebsten, unserem Bräutigam, in Jesus uns an Reinheit gegeben hast. Wir nehmen das jetzt. Wir nehmen das jetzt. Herr Jesus Christus, aus deiner Hand. Wir nehmen es jetzt. Wir brauchen es und wir nehmen es. Und Vater, jeder, der hier vorne steht, sagt mit diesem Schritt, er sagt dir und er sagt der ganzen himmlischen, den ganzen himmlischen Heerscharen, ich will frei sein. Ich will mein Mann sein Leben. Ich will meine männliche Identität ergreifen. Und Vater, wie du siehst jeden Einzelnen, du kennst jedes Herz, du kennst alles ganz genau, was im Leben meiner Brüder, was im Leben eines jeden einzelnen Bruders jetzt notwendig ist. Und Vater, genau da segne ich ihn hinein. Das, was jetzt notwendig ist, und das wird Jesus dir zeigen, das wird Jesus dir tun. Jesus hat dein Gebet und dein nach vorne kommen ist ein Gebet. Und es wird passieren, es wird passieren. Der Herr macht keine halben Sachen. Vater, ich spreche dieses Gebet noch einmal laut aus. Herr, vergib uns unsere falschen, unsere fehlerhaften, unsere sündhaften Praktiken in Bezug auf die von dir geschenkte Sexualität, in Bezug auf dieses wunderbare Geschenk. Herr, vergib uns.